Trotz allem, sagte K., bedauere ich es nicht, die Gehilfen aus dem Dienst getrieben zu haben. War das Verhältnis so, wie du es beschreibst, deine Treue also nur durch die dienstliche Gebundenheit der Gehilfen bedingt, dann war es gut, dass alles ein Ende nahm. Das Glück der Ehe inmitten der zwei Raubtiere, die sich nur unter der Knute duckten, wäre nicht sehr groß gewesen. Dann bin ich auch jener Familie dankbar, welche unabsichtlich ihr Teil beigetragen hat, um uns zu trennen. Sie schwiegen und gingen wieder nebeneinander auf und ab, ohne dass zu unterscheiden gewesen wäre, wer jetzt damit begonnen hätte. Frieda, nahe an K., schien ärgerlich, dass er sie nicht wieder unter den Arm nahm.
»Und so wäre alles in Ordnung«, fuhr K. fort. »Und wir könnten Abschied nehmen. Du zu deinem Herrn Jeremias gehen, der wahrscheinlich noch vom Schulgarten her verkühlt ist und den du mit Rücksicht darauf schon viel zu lange allein gelassen hast, und ich allein in die Schule. Oder, da ich ja ohne dich dort nichts zu tun habe, sonst irgendwohin, wo man mich aufnimmt. Wenn ich nun trotzdem zögere, so deshalb, weil ich aus gutem Grund noch immer ein wenig daran zweifle, was du mir erzählt hast. Ich habe von Jeremias den gegenteiligen Eindruck. Solange er im Dienst war, ist er hinter dir her gewesen, und ich glaube nicht, dass der Dienst ihn auf die Dauer zurückgehalten hätte, dich einmal ernstlich zu überfallen. Jetzt aber, seit er den Dienst für aufgehoben ansieht, ist es anders. Verzeih, wenn ich es mir auf folgende Weise erkläre. Seit du nicht mehr die Braut seines Herrn bist, bist du keine solche Verlockung mehr für ihn wie früher. Du magst seine Freundin aus der Kinderzeit sein, doch legt er, ich kenne ihn eigentlich nur aus einem kurzen Gespräch heute Nacht, solchen Gefühlsdingen meiner Meinung nach nicht viel Wert bei. Ich weiß nicht, warum er dir als ein leidenschaftlicher Charakter erscheint. Seine Denkweise scheint mir eher besonders kühl. Er hat in Bezug auf mich irgendeinen, mir vielleicht nicht sehr günstigen Auftrag von Galata bekommen. Diesen strengt er sich an, auszuführen. Mit einer gewissen Dienstleidenschaft, wie ich zugeben will. Sie ist hier nicht allzu selten. Dazu gehört, dass er unser Verhältnis zerstört. Er hat es vielleicht auf verschiedene Weise versucht. Eine davon war die, dass er dich durch sein lüsternes Schmachten zu verlocken suchte. Eine andere, hier hat ihn die Wirtin unterstützt, dass er von meiner Untreue fabelte. Sein Anschlag ist ihm gelungen. Irgendeine Erinnerung an Klamm, die ihn umgibt, mag mitgeholfen haben. Den Posten hat er zwar verloren, aber vielleicht gerade in dem Augenblick, in dem er ihn nicht mehr benötigte. Jetzt erntet er die Früchte seiner Arbeit und zieht dich aus dem Schulfenster. Damit ist aber seine Arbeit beendet. Und von der Dienstleidenschaft verlassen wird er müde. Er wäre lieber anstelle Arthurs, der gar nicht klagt, sondern sich Lob und neue Aufträge holt. Aber es muss doch auch jemand zurückbleiben, der die weitere Entwicklung der Dinge verfolgt. Eine etwas lästige Pflicht ist es ihm, dich zu versorgen. Von Liebe zu dir ist keine Spur. Er hat es mir offen gestanden. Als Geliebte Klamms bist du ihm natürlich respektabel. Und in deinem Zimmer sich einzunisten und sich einmal als kleiner Klamm zu fühlen, tut ihm gewiss sehr wohl. Das aber ist alles. Du selbst bedeutest ihm jetzt nichts. Nur ein Nachtrag zu seiner Hauptaufgabe ist es ihm, dass er dich hier untergebracht hat. Um dich nicht zu beunruhigen, ist er auch selbst geblieben, aber nur vorläufig. Solange er nicht neue Nachrichten vom Schloss bekommt und seine Verkühlung von dir nicht auskuriert ist. »Wie du ihn verleumdest«, sagte Frieda, und schlug ihre kleinen Fäuste aneinander. »Verleumden?« sagte K. »Nein, ich will ihn nicht verleumden. Wohl aber tue ich ihm vielleicht Unrecht, das ist freilich möglich. Ganz offen an der Oberfläche liegt es ja nicht, was ich über ihn gesagt habe. Es lässt sich auch anders deuten. Aber verleumden? Verleumden könnte doch nur den Zweck haben, damit gegen deine Liebe zu ihm anzukämpfen. Wäre es nötig, und wäre Verleumdung ein geeignetes Mittel, ich würde nicht zögern, ihn zu verleumden. Niemand könnte mich deshalb verurteilen. Er ist durch seine Auftraggeber in solchem Vorteil mir gegenüber, dass ich, ganz allein auf mich angewiesen, auch ein wenig verleumden dürfte. Es wäre ein verhältnismäßig unschuldiges und letzten Endes ja auch ohnmächtiges Verteidigungsmittel. Lass also die Fäuste ruhen.« Und K. nahm Friedas Hand in die seine. Frieda wollte sie ihm entziehen, aber lächelnd und nicht mit großer Kraftanstrengung. »Aber ich muss nicht verleumden«,
sagte K. »Denn du liebst ihn ja nicht. Glaubst es nur und wirst mir dankbar sein, wenn ich dich von der Täuschung befreie. Sieh, wenn jemand dich von mir fortbringen wollte, ohne Gewalt, aber mit möglichst sorgfältiger Berechnung, dann müsste er es durch die beiden Gehilfen tun. Scheinbar gute, kindliche, lustige, verantwortungslose, von hoch her, vom Schloss hergeblasene Jungen. Ein wenig Kindheitserinnerung auch dabei, das ist doch schon alles sehr liebenswert. Besonders wenn ich etwa das Gegenteil von alledem bin, dafür immerfort hinter Geschäften herlaufe, die dir nicht ganz verständlich, die dir ärgerlich sind, die mich mit Leuten zusammenbringen, die dir hassenswert sind und etwas davon bei aller meiner Unschuld auch auf mich übertragen. Das Ganze ist nur eine bösartige, allerdings sehr kluge Ausnützung der Mängel unseres Verhältnisses. Jedes Verhältnis hat seine Mängel, gar unseres. Wir kamen ja jeder aus einer ganz anderen Welt zusammen. Und seit wir einander kennen, nahm das Leben eines jeden von uns einen ganz neuen Weg. Wir fühlen uns noch unsicher. Es ist doch allzu neu. Ich rede nicht von mir. Das ist nicht so wichtig. Ich bin ja im Grunde immerfort beschenkt worden, seit du deine Augen zum ersten Mal mir zuwandtest. Und an das Beschenktwerden sich gewöhnen, ist nicht schwer. Du aber, von allem anderen abgesehen, wurdest von Klamm losgerissen. Ich kann nicht ermessen, was das bedeutet, aber eine Ahnung dessen habe ich doch allmählich schon bekommen. Man taumelt, man kann sich nicht zurechtfinden. Und wenn ich auch bereit war, dich immer aufzunehmen, so war ich doch nicht immer zugegen. Und wenn ich zugegen war, hielten dich manchmal deine Träumereien fest oder noch Lebendigeres, wie etwa die Wirtin. Kurz, es gab Zeiten, wo du von mir wegsahst, dich irgendwohin ins halb Unbestimmte sehntest, armes Kind. Und es mussten nur in solchen Zwischenzeiten in der Richtung deines Blicks passende Leute aufgestellt werden, und du warst an sie verloren, erlagst der Täuschung. Dass das, was nur Augenblicke waren, Gespenster, alte Erinnerungen, im Grunde vergangenes und immer mehr vergehendes einstmaliges Leben, dass dieses noch dein wirkliches jetziges Leben sei. Ein Irrtum, Frieda. Nichts als die letzte, richtig angesehen, verächtliche Schwierigkeit unserer endlichen Vereinigung. Komme zu dir. Fasse dich. Wenn du auch dachtest, dass die Gehilfen von Klamm geschickt sind, es ist gar nicht wahr, sie kommen von Galata. Und wenn sie dich auch mit Hilfe dieser Täuschung so bezaubern konnten, dass du selbst in ihrem Schmutz und in ihrer Unzucht Spuren von Klamm zu finden meintest, so wie jemand in einem Misthaufen einen einst verlorenen Edelstein zu sehen glaubt, während er ihn in Wirklichkeit dort gar nicht finden könnte, selbst wenn er dort wirklich wäre. So sind es doch nur Burschen von der Art der Knechte im Stall. Nur dass sie nicht ihre Gesundheit haben, ein wenig frische Luft sie krank macht und aufs Bett wirft, dass sie sich allerdings mit knechtischer Pfiffigkeit auszusuchen verstehen. Frieda hatte ihren Kopf an Kars Schulter gelehnt. Die Arme umeinander geschlungen, gingen sie schweigend auf und ab. »Wären wir doch«, sagte Frieda langsam, ruhig, fast behaglich, so als wisse sie, dass ihr nur eine ganz kleine Frist der Ruhe an Kars Schulter gewährt sei, dieser aber wolle sie bis zum Letzten genießen. »Wären wir doch gleich noch in jener Nacht ausgewandert. Wir könnten irgendwo in Sicherheit sein. Immer beisammen. Deine Hand immer nahe genug, sie zu fassen. Wie brauche ich deine Nähe? Wie bin ich, seit ich dich kenne, ohne deine Nähe verlassen? Deine Nähe ist, glaube mir, der einzige Traum, den ich träume. Keinen anderen.« Da rief es in dem Seitengang. Es war Jeremias. Er stand dort auf der untersten Stufe. Er war nur im Hemd, hatte aber ein Umhängetuch Fridas um sich geschlagen. Wie er dort stand, das Haar zerrauft, den dünnen Bart wie verregnet, die Augen mühsam, bittend und vorwurfsvoll aufgerissen, die dunklen Wangen gerötet, aber wie aus allzu lockerem Fleisch bestehend, die nackten Beine zitternd vor Kälte, so dass die langen Fransen des Tuches mitzitterten, war er wie ein aus dem Spital entflohener Kranker, dem gegenüber man an nichts anderes denken durfte, als ihn wieder ins Bett zurückzubringen. So fasste es auch Frieda auf, entzog sich K. und war gleich unten bei ihm. Ihre Nähe, die sorgsame Art, mit der sie das Tuch fester um ihn zog, die Eile, mit der sie ihn gleich zurück ins Zimmer drängen wollte, schien ihn schon ein wenig kräftiger zu machen. Es war, als erkenne er K. erst jetzt.
»Ah, der Herr Landvermesser«,
sagte er, Frieda, die keine Unterhaltung mehr zulassen wollte, zur Begütigung die Wange streichelnd.
»Verzeihen Sie die Störung. Mir ist aber gar nicht wohl, das entschuldigt doch. Ich glaube, ich fiebere. Ich muss einen Tee haben und schwitzen. Das verdammte Gitter im Schulgarten, daran werde ich wohl noch zu denken haben. Und jetzt, schon verkühlt, bin ich noch in der Nacht herumgelaufen. Man opfert, ohne es gleich zu merken, seine Gesundheit für Dinge, die es wahrhaftig nicht wert sind. Sie aber, Herr Landvermesser, müssen sich durch mich nicht stören lassen. Kommen Sie zu uns ins Zimmer herein, machen Sie einen Krankenbesuch und sagen Sie dabei Frieda, was noch zu sagen ist. Wenn zwei, die aneinander gewöhnt sind, auseinandergehen, haben Sie natürlich in den letzten Augenblicken so viel zu sagen, dass das ein Dritter, gar wenn er im Bett liegt und auf den versprochenen Tee wartet, unmöglich begreifen kann. Aber kommen Sie nur herein. Ich werde ganz still sein.«
»Genug, genug«, sagte Frieda und zerrte an seinem Arm. »Er fiebert und weiß nicht, was er spricht. Du aber, K., geh nicht mit, ich bitte dich. Es ist mein und des Jeremias Zimmer, oder vielmehr nur mein Zimmer. Ich verbiete dir, mit hineinzugehen. Du verfolgst mich, ach K., warum verfolgst du mich? Niemals, niemals werde ich zu dir zurückkommen. Ich schaudere, wenn ich an eine solche Möglichkeit denke. Geh doch zu deinen Mädchen. Im bloßen Hemd sitzen sie auf der Ofenbank zu deinen Seiten, wie man mir erzählt hat. Und wenn jemand kommt, dich abzuholen, fauchen sie ihn an. Wohl bist du dort zu Hause, wenn es dich gar so sehr hinzieht. Ich habe dich immer von dort abgehalten, mit wenig Erfolg, aber immerhin abgehalten. Das ist vorüber, du bist frei. Ein schönes Leben steht dir bevor. Wegen der einen wirst du vielleicht mit den Knechten ein wenig kämpfen müssen, aber was die zweite betrifft, gibt es niemanden im Himmel und auf Erden, der sie dir missgönnt. Der Bund ist von vornherein gesegnet. Sag nichts dagegen. Gewiss, du kannst alles widerlegen, aber zum Schluss ist gar nichts widerlegt. Denk nur, Jeremias, er hat alles widerlegt.«
Sie verständigten sich durch Kopfnicken und Lächeln.
»Aber«, fuhr Frieda fort, »angenommen, er hätte alles widerlegt. Was wäre damit erreicht? Was kümmert es mich? Wie es dort bei jenen zugehen mag, ist völlig ihre und seine Sache. Meine nicht. Meine ist es, dich zu pflegen. So lange, bis du wieder gesund wirst, wie du es einstmals warst, ehe dich K. meinetwegen quälte.«
»Sie kommen also wirklich nicht mit, Herr Landvermesser?« fragte Jeremias, wurde aber nun von Frieda, die sich gar nicht mehr nach K. umdrehte, endgültig fortgezogen.
Man sah unten eine kleine Tür, noch niedriger als die Türen hier im Gange. Nicht nur Jeremias, auch Frieda musste sich beim Hineingehen bücken. Innen schien es hell und warm zu sein. Man hörte noch ein wenig flüstern, wahrscheinlich liebreiches Überreden, um Jeremias ins Bett zu bringen. Dann wurde die Tür geschlossen. Erst jetzt merkte K., wie still es auf dem Gang geworden war, nicht nur hier in diesem Teil des Ganges, wo er mit Frieda gewesen war und der zu den Wirtschaftsräumen zu gehören schien, sondern auch in dem langen Gang mit den früher so lebhaften Zimmern. So waren also die Herren doch endlich eingeschlafen. Auch K. war sehr müde. Vielleicht hatte er aus Müdigkeit sich gegen Jeremias nicht so gewehrt, wie er es hätte tun sollen. Es wäre vielleicht klüger gewesen, sich nach Jeremias zu richten, der seine Verkühlung sichtlich übertrieb. Seine Jämmerlichkeit stammte nicht von Verkühlung, sondern war ihm angeboren und durch keinen Gesundheitstee zu vertreiben. Ganz sich nach Jeremias zu richten, die wirklich große Müdigkeit ebenso zur Schau zu stellen, hier auf dem Gang niederzusinken, was schon an sich sehr wohltun müsste, ein wenig zu schlummern und dann vielleicht auch ein wenig gepflegt zu werden. Nur wäre es nicht so günstig ausgegangen wie bei Jeremias, der in diesem Wettbewerb um das Mitleid gewiss und wahrscheinlich mit Recht gesiegt hätte und offenbar auch in jedem anderen Kampf. K. war so müde, dass er daran dachte, ob er nicht versuchen könnte, in eines dieser Zimmer zu gehen, von denen gewiss manche leer waren, und sich in einem schönen Bett auszuschlafen. Das hätte seiner Meinung nach Entschädigung für vieles werden können. Auch einen Schlaftrunk hatte er bereit. Auf dem Geschirrbrett, das Frieda auf dem Boden liegen gelassen hatte, war eine kleine Karaffe Rum gewesen. K. scheute nicht die Anstrengung des Rückwegs und trank das Fläschchen leer. Nun fühlte er sich wenigstens kräftig genug, vor Erlanger zu treten. Er suchte Erlangers Zimmertür, aber da der Diener und Gerstiger nicht mehr zu sehen und alle Türen gleich waren, konnte er sie nicht finden. Doch glaubte er sich zu erinnern, an welcher Stelle des Ganges die Tür etwa gewesen war, und beschloss, eine Tür zu öffnen, die seiner Meinung nach wahrscheinlich die gesuchte war. Der Versuch konnte nicht allzu gefährlich sein. War es das Zimmer Erlangers, so würde ihn dieser wohl empfangen. War es das Zimmer eines anderen, so würde es doch möglich sein, sich zu entschuldigen und wieder zu gehen. Und schlief der Gast, was am wahrscheinlichsten war, würde Kars Besuch gar nicht bemerkt werden. Schlimm konnte es nur werden, wenn das Zimmer leer war, denn dann würde K. kaum der Versuchung widerstehen können, sich ins Bett zu legen und endlos zu schlafen. Er sah noch einmal nach rechts und links den Gang entlang, ob nicht doch jemand käme, der ihm Auskunft geben und das Wagnis unnötig machen könnte, aber der lange Gang war still und leer. Dann horchte K. an der Tür, auch hier kein Gast. Er klopfte so leise, dass ein Schlafender dadurch nicht hätte geweckt werden können, und als auch jetzt nichts erfolgte, öffnete er äußerst vorsichtig die Tür. Aber nun empfing ihn ein leichter Schrei. Es war ein kleines Zimmer, von einem breiten Bett mehr als zur Hälfte ausgefüllt. Auf dem Nachttischchen brannte die elektrische Lampe, neben ihr war eine Reisehandtasche. Im Bett, aber ganz unter der Decke verborgen, bewegte sich jemand unruhig und flüsterte durch einen Spalt zwischen Decke und Betttuch. »Wer ist es?« Nun konnte K. nicht ohne weiteres mehr fort. Unzufrieden betrachtete er das üppige, aber leider nicht leere Bett, erinnerte sich dann an die Frage und nannte seinen Namen. Das schien eine gute Wirkung zu haben. Der Mann im Bett zog ein wenig die Decke vom Gesicht, aber ängstlich bereit, sich gleich wieder ganz zu bedecken, wenn draußen etwas nicht stimmen sollte. Dann aber schlug er die Decke ohne Bedenken zurück und setzte sich aufrecht. Erlanger war es gewiss nicht. Es war ein kleiner, wohlaussehender Herr, dessen Gesicht dadurch einen gewissen Widerspruch in sich trug, dass die Wangen kindlich rund, die Augen kindlich fröhlich waren, dass aber die hohe Stirn, die spitze Nase, der schmale Mund, dessen Lippen kaum zusammenhalten wollten, das sich fast verflüchtigende Kinn gar nicht kindlich waren, sondern überlegenes Denken verrieten. Es war wohl die Zufriedenheit damit, die Zufriedenheit mit sich selbst, die ihm einen starken Rest gesunder Kindlichkeit bewahrt hatte. »Kennen Sie Friedrich?« fragte er. K. verneinte. »Aber er kennt Sie«, sagte der Herr lächelnd. K. nickte. An Leuten, die ihn kannten, fehlte es nicht. Das war sogar eines der Haupthindernisse auf seinem Wege. »Ich bin sein Sekretär«, sagte der Herr. »Mein Name ist Bürgel.« »Entschuldigen Sie«, sagte K. und langte nach der Klinke. »Ich habe leider Ihre Tür mit einer anderen verwechselt. Ich bin nämlich zu Sekretär Erlanger berufen.« »Wie schade«, sagte Bürgel. »Nicht, dass Sie anderswohin berufen sind, sondern dass Sie die Türen verwechselt haben.
Ich schlafe nämlich, einmal geweckt, ganz gewiss nicht wieder ein. Nun, das muss Sie aber nicht gar so betrüben, das ist mein persönliches Unglück. Warum sind auch die Türen hier unversperrbar, nicht? Das hat freilich seinen Grund, weil nach einem alten Spruch die Türen der Sekretäre immer offen sein sollen. Aber so wörtlich müsste auch das allerdings nicht genommen werden. Bürgel sah K. fragend und fröhlich an. Im Gegensatz zu seiner Klage schien er recht wohl ausgeruht. So müde wie K. jetzt war Bürgel wohl noch überhaupt nie gewesen. »Wohin wollen Sie denn jetzt gehen?« fragte Bürgel. »Es ist 4 Uhr. Jeden, zu dem Sie gehen wollten, müssten Sie wecken. Nicht jeder ist an Störungen so gewöhnt wie ich. Nicht jeder wird es so geduldig hinnehmen. Die Sekretäre sind ein nervöses Volk. Bleiben Sie also ein Weilchen. Gegen 5 Uhr beginnt man hier aufzustehen, dann werden Sie am besten Ihrer Vorladung entsprechen können. Lassen Sie, bitte, also endlich die Klinke los und setzen Sie sich irgendwo hin. Der Platz ist hier freilich beengt. Am besten wird es sein, wenn Sie sich hier auf den Bettrand setzen. Sie wundern sich, dass ich weder Sessel noch Tisch hier habe? Nun, ich hatte die Wahl, entweder eine vollständige Zimmereinrichtung mit einem schmalen Hotelbett zu bekommen oder dieses große Bett und sonst nichts als den Waschtisch. Ich habe das große Bett gewählt. In einem Schlafzimmer ist doch wohl das Bett die Hauptsache. Ah, wer sich ausstrecken und gut schlafen könnte. Dieses Bett müsste für einen guten Schläfer wahrhaft köstlich sein. Aber auch mir, der ich immerfort müde bin, ohne schlafen zu können, tut es wohl. Ich verbringe darin einen großen Teil des Tages, erledige darin alle Korrespondenzen, führe hier die Parteieinvernahmen aus. Es geht recht gut. Die Parteien haben allerdings keinen Platz zum Sitzen, aber das verschmerzen sie. Es ist doch auch für Sie angenehmer, wenn Sie stehen und der Protokollist sich wohlfühlt, als wenn Sie bequem sitzen und dabei angeschnauzt werden. Dann habe ich nur noch diesen Platz am Bettrand zu vergeben. Aber das ist kein Amtsplatz und nur für nächtliche Unterhaltungen bestimmt. Aber Sie sind so still, Herr Landvermesser. »Ich bin sehr müde«, sagte K., der sich auf die Aufforderung hin sofort, grob, ohne Respekt aufs Bett gesetzt und an den Pfosten gelehnt hatte.
»Natürlich«, sagte Bürgel lachend, »hier ist jeder müde. Es ist zum Beispiel keine kleine Arbeit, die ich gestern und auch heute schon geleistet habe. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dass ich jetzt einschlafe. Wenn aber doch dieses Allerunwahrscheinlichste geschehen und ich noch, solange Sie hier sind, einschlafen sollte, dann bitte halten Sie sich still und machen Sie auch die Tür nicht auf. Aber keine Angst, ich schlafe gewiss nicht ein und günstigenfalls nur für ein paar Minuten. Es verhält sich nämlich mit mir so, dass ich, wahrscheinlich weil ich an Parteienverkehr so sehr gewöhnt bin, immerhin noch am leichtesten einschlafe, wenn ich Gesellschaft habe. »Schlafen Sie nur, bitte, Herr Sekretär«, sagte K., erfreut von dieser Ankündigung. »Ich werde dann, wenn Sie erlauben, auch ein wenig schlafen.«
»Nein, nein«, lachte Bürgel wieder. »Auf die bloße Einladung hin kann ich leider nicht einschlafen. Nur im Laufe des Gespräches kann sich die Gelegenheit dazu ergeben. Am ehesten schläfert mich ein Gespräch ein. Ja, die Nerven leiden bei unserem Geschäft. Ich zum Beispiel bin Verbindungssekretär.«
»Ach, Sie wissen nicht, was das ist?
Nun, ich bilde die stärkste Verbindung.«
Hierbei rieb er sich eilig in unwillkürlicher Fröhlichkeit die Hände,
»zwischen Friedrich und dem Dorf. Ich bilde die Verbindung zwischen seinen Schloss- und Dorfsekretären, bin meist im Dorf, aber nicht ständig. Jeden Augenblick muss ich darauf gefasst sein, ins Schloss hinaufzufahren. Sie sehen die Reisetasche. Ein unruhiges Leben. Nicht für jeden taugt's. Andererseits ist es richtig, dass ich diese Art der Arbeit nicht mehr entbehren könnte. Alle andere Arbeit schiene mir schal. Wie verhält es sich denn mit der Landvermesserei?«
»Ich mache keine solche Arbeit. Ich werde nicht als Landvermesser beschäftigt«, sagte K. Er war wenig mit seinen Gedanken bei der Sache. Eigentlich brannte er nur darauf, dass Bürgel einschlafe. Aber auch das tat er nur aus einem gewissen Pflichtgefühl gegen sich selbst. Zuinnerst
glaubte er zu wissen, dass der Augenblick von Bürgels Einschlafen noch unabsehbar fern sei.
»Das ist erstaunlich«,
sagte Bürgel mit lebhaftem Werfen des Kopfes und zog einen Notizblock unter der Decke hervor, um sich etwas zu notieren.
»Sie sind Landvermesser und haben keine Landvermesserarbeit?«
K. nickte mechanisch. Er hatte oben auf dem Bettpfosten den linken Arm ausgestreckt und den Kopf auf ihn gelegt. Schon verschiedentlich hatte er es sich bequem zu machen versucht. Diese Stellung war aber die bequemste von allen. Er konnte nun auch ein wenig besser darauf achten, was Bürgel sagte.
»Ich bin bereit«, fuhr Bürgel fort, »diese Sache weiter zu verfolgen. Bei uns liegen doch die Dinge ganz gewiss nicht so, dass man eine fachliche Kraft unausgenützt lassen dürfte. Und auch für Sie muss es doch kränkend sein. Leiden Sie denn nicht darunter?«
»Ich leide darunter«, sagte Karl langsam und lächelte für sich, denn gerade jetzt litt er darunter nicht im geringsten. Auch machte das Anerbieten Bürgels wenig Eindruck auf ihn. Es war durchaus dilettantisch. Ohne etwas von den Umständen zu wissen, unter welchen Kars Berufung erfolgt war, von den Schwierigkeiten, welchen sie in der Gemeinde und im Schloss begegnete, von den Verwicklungen, welche während Kars hiesigem Aufenthalt sich schon ergeben oder angekündigt hatten, ohne von dem allen etwas zu wissen, ja sogar ohne zu zeigen, dass ihn, was von einem Sekretär ohne weiteres hätte angenommen werden sollen, wenigstens eine Ahnung dessen berühre, erbot er sich, aus dem Handgelenk, mit Hilfe seines kleinen Notizblockes die Sache da oben in Ordnung zu bringen. »Sie scheinen schon einige Enttäuschungen gehabt zu haben«, sagte Bürgel und bewies damit doch wieder einige Menschenkenntnis, wie sich K. überhaupt, seit er das Zimmer betreten hatte, von Zeit zu Zeit aufforderte, Bürgel nicht zu unterschätzen. Aber in seinem Zustand war es schwer, etwas anderes als die eigene Müdigkeit gerecht zu beurteilen.